hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Springer Medizin Podcasts. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei sind. Ich bin Claudia Bayer und ich bin heute nicht alleine hier am Mikrofon. Bei mir ist meine Kollegin Nicola Birne. Sie ist wie ich Redakteurin in der Online-Redaktion von springermedizin.de. Hallo Nicola.
Hallo Claudia, vielen Dank.
Du betreust bei uns ja alle Themen rund um die Kardiologie und deswegen hast du uns heute ein Thema mitgebracht, nämlich die kardiovaskuläre Prävention.
Ja, genau. Das Thema Prävention wird ja immer wichtiger, sodass sich mittlerweile auch die Politik damit beschäftigt. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland immer noch die Todesursache Nummer 1. Und das zeigt sich dann leider auch an der Sterblichkeit, weil es gab kürzlich eine Studie des Max-Planck-Instituts zur durchschnittlichen Lebenserwartung in Westeuropa. Und dort ist Deutschland mit durchschnittlich 80,5 Jahren leider auf dem letzten Platz gelandet, während die Schweiz mit 83,5 Jahren auf Platz 1 liegt.
Okay, gut für die Schweiz, aber doch eher erschreckend für Deutschland.
Ja, das stimmt. Und in die Schweiz umziehen ist wahrscheinlich auch nicht für jeden eine Option. Deshalb habe ich mit Frau Dr. Katrin Gebauer gesprochen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie und außerdem Lipidologin am Uniklinikum Münster. Und sie hat dort 2024 zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen das Zentrum für Prävention von Herz- und Gefäßerkrankungen gegründet.
Dann bin ich jetzt gespannt auf euer Gespräch und dann hören wir doch mal rein.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Gebauer. Schön, dass Sie heute dabei sind und unsere Fragen beantworten. Es wurde ja schon angesprochen, in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Jetzt mal ganz pauschal und klischeehaft gefragt. Essen wir einfach zu viele Eier?
Ja, guten Tag, Frau Birner. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich. Um Ihre Frage zu beantworten, das mit den Eiern, das ist natürlich so eine Sache. Das hat in der Vergangenheit sehr hohe Wellen geschlagen, aber zwischenzeitlich wissen wir schon, dass das Ei an sich jetzt gar nicht so schädlich ist für den Cholesterinspiegel, wie man das früher dachte. Und mittlerweile wird zwar auch angegeben, dass man maximal ein Ei pro Woche essen soll, aber das hat eher was mit den Umständen der Eierproduktion zu tun. Also das heißt, wenn viele Hühner oder Legehennen auf der Welt da sein müssen, damit wir unseren Eierkonsum stillen können, dann belastet das halt die Ökosysteme erheblich. Aber mit dem Cholesterinspiegel hat das jetzt im Speziellen nicht so viel zu tun.
Dann gibt es ja auch noch die andere Seite, die sagt, das mit dem Cholesterin stimmt alles so nicht. In den Medien wurde sogar von einer Cholesterinlüge gesprochen und es gibt auch keine Verbindung zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Wurde Cholesterin denn vielleicht lange zu Unrecht verteufelt und ist eigentlich gar nicht so schlimm wie gedacht?
Das muss man differenziert betrachten. Natürlich ist es so, dass alleine das Cholesterin jetzt noch nicht ausschließlich dafür verantwortlich ist, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auszulösen. Denn es gibt auch Menschen, die sehr hohe Cholesterinwerte haben und keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen exprimieren. Aber das hat auch was mit den anderen Faktoren, die in einem Menschen drin liegen, zu tun. Und man weiß aber sehr wohl, dass es eine lineare Beziehung gibt, je höher der Cholesterinspiegel, zusammen natürlich mit anderen Risikofaktoren, desto wahrscheinlicher ist es, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu entwickeln. Insofern ist das, was in der Cholesterinlüge behauptet wurde, da gab es ja eine sehr umfangreiche Dokumentation, die auch im Fernsehen zu sehen gewesen ist, das ist mittlerweile eindeutig widerlegt durch epidemiologische Daten, durch genetische Daten, wo man eben auch Menschen untersucht hat, die genetisch bedingt sehr hohe oder auch sehr niedrige Cholesterinwerte hatten und man eindeutig nachweisen konnte, dass die mit hohen Werten in bestimmten Konstellationen dann ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle haben.
Was sind denn grundsätzlich die Hauptrisikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen?
Dazu muss man zunächst einmal das Rauchen nennen. Das ist einer der stärksten Treiber für die Atherosklerose-Entwicklung, die dann am Ende zu einer kardiovaskulären Erkrankung führt. Aber natürlich auch die falsche Ernährung, zu fettreich, zu salzreich, zu energiereich, zu viel Zucker und der Bewegungsmangel. Es gehören natürlich auch noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus oder eine chronische Nierenerkrankung, die arterielle Hypertonie und natürlich auch das Übergewicht oder die Adipositas. Dennoch ist es so, dass die letzteren genannten Faktoren alle auch einer Krankheitsentität zuzuweisen sind, wohingegen das Rauchen und die Bewegungsarmut und die falsche Ernährung etwas ist, was man mehr oder weniger selbst in der Hand hat.
Wir hatten ja schon kurz über Cholesterin gesprochen. Man spricht da immer noch von gutem und schlechtem Cholesterin, also von HDL und LDL. Und mittlerweile gibt es auch noch das Lipoprotein A. Wie hängen denn diese Werte überhaupt zusammen und was sagen sie aus?
Zunächst einmal ist das LDL-Cholesterin für uns ein Marker, mit dem wir eine Therapiesteuerung durchführen können bei den Patienten, die erhöhte Werte haben und auch eine Atherosklerose-bedingte Erkrankung haben. Wir wissen, dass mit hohem LDL-Cholesterinwert eben das Voranschreiten von Atherosklerose assoziiert ist, wohingegen das HDL-Cholesterin, wenn es eine gewisse Höhe hat, sozusagen protektiven Charakter hat. Wobei man jetzt nicht das eine mit dem anderen aufwiegen kann. Das gibt es auch immer noch häufig, dass Patienten sagen, ich habe zwar ein hohes LDL-Cholesterin, aber mein HDL ist ja auch recht hoch, deswegen neutralisiert sich das sozusagen. Das ist nicht der Fall. Es ist zwar nicht günstig, ein niedriges HDL-Cholesterin zu haben, also zum Beispiel unter 40 Milligramm pro Deziliter. Das wäre zu niedrig. Und das ist auch manchmal ein Hinweis für andere zugrunde liegende Erkrankungen. Zum Beispiel in Kombination mit hohen Triglyceridwerten wäre das eben ein Hinweis zum Beispiel auf eine Diabeteserkrankung, die vielleicht noch nicht detektiert worden ist. Aber insgesamt gibt es auch Menschen, die sehr, sehr hohe HDL-Werte haben und die sind wiederum auch im Verdacht, Atherosklerose-bedingte Erkrankungen mit zu unterstützen und zu befördern. Insofern kann man jetzt nicht einfach sich auf einem hohen HDL-Cholesterinwert ausruhen. Zum Lipoprotein klein a, da erfahren wir gerade eine gewisse Renaissance der Bestimmung dieser Werte. Die sind ja schon seit langem bekannt, dass die bei Erhöhung Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit verursachen können. Also insbesondere Herzinfarkte, Schlaganfälle, Aortenklappenstenosen, aber auch die Herzinsuffizienz und die PAVK, also die Schaufensterkrankheit. Und dieser Faktor ist erblich und zwar zu 100% und jeder fünfte ungefähr hat auch erhöhte Werte, die mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert sind.
Welche weiteren Parameter sollten denn bei einem Screening erhoben werden?
Also zunächst einmal gehören für mich die Basisbausteine dazu, das heißt Größe und Gewicht, um eine Einordnung mit der Körpermasse irgendwie vorzunehmen, auch ein Taillen- und Hüftumfang und die entsprechende Ratio dazu zu berechnen, wäre sehr sinnvoll. Natürlich eine arterielle Blutdruckmessung an beiden Armen. Das irgendwie ist ein Standard. Das sollte eigentlich grundsätzlich immer erfolgen. Wenn man jetzt laborchemisch sich etwas weiter noch betätigen möchte, gehört für mich auch eine HbA1c-Wertmessung dazu, um auch eine Diabeteserkrankung festzustellen. Und zu dem Lipidprofil gehört neben den bereits drei erwähnten Lipidfraktionen auch natürlich die Triglyceride dazu. Wenn man jetzt noch etwas spezifischer schauen möchte bei jemandem, der zum Beispiel hohes LDL-Cholesterin hat, ein hohes Lipoprotein klein a, dann machen wir auch bei uns in unserem Präventionszentrum meistens das High-Sensitive CRP mit dazu, weil es auch gute Korrelationsdaten gibt, dass dieser Parameter, der eine chronische subklinische Inflammation, also eine Entzündung anzeigt, korreliert ist mit zukünftigen kardiovaskulären Ereignissen. Und damit können wir ein besseres Gesamtbild von der Risikokonstellation des Patienten erreichen. Ich möchte an der Stelle noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Wenn ich weibliche Patienten habe, die eine Schwangerschaft erlebt haben, frage ich immer nach schwangerschaftsassoziierten Komplikationen, denn wir wissen, dass Patientinnen mit einer Präeklampsie oder einem Schwangerschaftsdiabetes oder einer arteriellen Hypertonie in der Schwangerschaft, ebenso wie Patientinnen, die Frühgeburtlichkeiten erlitten haben, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zwar nicht erst im späteren Lebensalter haben, sondern eben auch schon sehr früh im Leben haben. Also die 40 Jahre nach der Entbindung ist dieses Risiko bis zu vierfach erhöht. Da gibt es sehr gute Daten aus den skandinavischen Ländern zu in verschiedenen Untersuchungen. Und da muss man sicherlich auch noch explizit nachfragen, wenn man eine Risikofaktoreinschätzung durchführen möchte.
Wenn jetzt beim Gesundheitscheck festgestellt wird, die Lipidwerte sind zu hoch, kann man da allein schon durch Änderungen des Lebensstils etwas verbessern? Beziehungsweise gibt es konkrete Empfehlungen oder Lebensmittel, die die hohen Werte wieder senken?
Zunächst einmal muss man natürlich gesamtheitlich den Patienten betrachten und schauen, sind es jetzt nur die Fettstoffwechselwerte, die erhöht sind und sind noch andere Risikofaktoren vorliegend? Wenn jetzt die anderen Risikofaktoren gar nicht existieren und der Patient ist schlank und hat auch keine arterielle Hypertonie und raucht nicht, dann würde man zunächst einmal natürlich über die Ernährung und Lebensstil Modifikation, sprich Bewegung, versuchen, eine Senkung des Lipidprofils oder der erhöhten Lipidwerte anzustreben. Da muss man dann natürlich nochmal unterscheiden. Sind jetzt die Triglyceride, die erhöht sind, die kann man sehr gut durch Ernährung senken. Beim LDL-Cholesterin ist das meistens ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es individuelle Ansprechraten, die über den eigentlichen 10%-Rahmen des Senkens des LDLs durch Ernährung hinausgehen. Das muss man individuell ausprobieren. Und natürlich empfehlen wir eine herzgesunde Ernährung, die sich an der mediterranen Kost orientiert, die reich ist an Salaten und Gemüsen, an Hülsenfrüchten, an gesunden Ölen wie Olivenöl beispielsweise und vor allen Dingen der Verzicht auf industriegefertigte Kost, die in der Regel sehr viele Zusätze an Salz, an Zucker, an Fetten enthält und damit eigentlich sehr kontraproduktiv ist. Ein Lebensmittel, welches auch sehr hilfreich ist, wenn man erhöhte LDL-Cholesterinwerte hat, ist der Hafer. Da kann man durch entsprechende Implementierung in den täglichen Speiseplan, beispielsweise durch Porridge oder Haferkleie, auch eine Reduktion des LDL-Cholesterins erreichen. Und da muss man aber natürlich gleich auch einschränkend sagen, man sollte jetzt nicht das Schokomüsli irgendwie mit viel Zucker dann auswählen und sagen, da ist jetzt ein bisschen Hafer drin, weil dann hat man durch den zusätzlichen Zucker, den man dann mit dabei hat, eben den positiven Effekt gleich schon wieder zunichte gemacht.
Bei welchen Patienten oder Patientinnen mit auffälligen Lipidwerten geht es denn gar nicht mehr ohne Medikamente?
Man muss zunächst einmal unterscheiden, ob man in der Primärprävention unterwegs ist oder ob man in der Sekundärprävention unterwegs ist. Wenn die primärpräventiven Patienten, die also noch keine Atherosklerose-Erkrankungen haben, ein Risiko haben von über 10% innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Herz-Kreislauf-Ereignis zu erleiden, dann ist jetzt gerade vom gemeinsamen Bundesausschuss entschieden worden, dass auch primärpräventiv eine Statingabe sinnvoll und möglich und nötig ist. Man muss allerdings immer dann sagen, von welchen Werten geht man aus. Jemand, der jetzt zum Beispiel einen Wert von unter 100 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin hat, der ist schon in einem guten Bereich, wenn er keine weiteren Risikofaktoren exprimiert. Der braucht dann natürlich keine pharmakologische Hilfe. Aber es gibt genügend Menschen, die Werte haben jenseits der 150 Milligramm pro Deziliter. Und da muss man eben genau diese Berechnungen zugrunde legen. Und dann gibt es eben von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie die Dyslipidämie-Leitlinien, die nach dem individuellen Risiko des Menschen auch die Zielwerte vorgeben. Die werden abgestuft eben unter 116 Milligramm pro Deziliter, unter 70, unter 55 Milligramm pro Deziliter. Da kann man sich dann entsprechend eingruppieren. Und die niedrigste Kategorie, die ich jetzt gerade nannte, die gilt eben für die, die schon eine manifeste Atherosklerose haben, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder Plaque an den Karotisgefäßen. Die sollten alle einen LDL-Wert unter 55 Milligramm pro Deziliter als Zielwert erreichen. Das ist, muss man aber auch ganz klar sagen, in der Regel nur durch eine pharmakologische Intervention möglich, denn die reine LDL-Senkung in diesen niedrigen Regionen durch die Ernährung und auch Bewegungsmaßnahmen ist eher unrealistisch.
Sie hatten gerade noch das Risiko von 10% angesprochen. Wie wird das dann errechnet? Gibt es dazu Scores?
Genau, es gibt einen Score, der auch der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, der validiert ist auf die sehr heterogene Bevölkerungsgruppe in Europa mittlerweile. Da werden die gesamten Länder Europas in 4 Kategorien eingeteilt, von sehr niedrigem Risiko über mittleres bis hohem und sehr hohem Risiko. Und Deutschland gehört da in die zweite Kategorie, also in die mit schon leicht erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Und kann man ganz einfach im Internet aufrufen über die europäische Kardiologen-Homepage. Oder auch, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, findet man sehr leicht zugänglich diesen Rechner. Man muss einige Parameter eingeben, das Alter, das Geschlecht, dann den Blutdruck, die Fettstoffwechselwerte, und um genauer zu differenzieren, je nach Rechner kann man auch noch andere Informationen einfließen lassen, also Nikotinkonsum beispielsweise oder auch vorhandene positive Familienanamnese für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und da kommt dann am Ende eine Zahl raus, die dann das Risiko abbildet, das eine Person hat, ein Ereignis in den nächsten 10 Jahren zu bekommen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Lipidsenkern. Wann können und sollten denn Statine eingesetzt werden?
Statine werden zunächst einmal sehr deutlich und ganz klar in der Sekundärprävention bei Atherosklerose-Erkrankungen eingesetzt. Insbesondere bei Herzinfarkten, Schlaganfällen und bei der Schaufensterkrankheit, also der PAVK. Und diese Patienten haben alle dann den von mir schon angesprochenen Zielwert von unter 55 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin. Dafür setzt man halt die Statine primär ein. In der Primärprävention sind die auch einsetzbar, aber entsprechend mit gewissen Einschränkungen. Nicht nur dieses 10-Jahres-Risiko von 10%, was ich vorhin erwähnt habe. Da hat der GBA jetzt sich sogar schon noch auch ein bisschen weiter geäußert und hat gesagt, auch Patienten mit einem Typ-1-Diabetes und einer Mikroalbuminurie beispielsweise darf primärpräventiv damit behandelt werden mit einem Statin. Auch Patienten natürlich mit einer familiären heterozygoten Hypercholesterinämie sollte primärpräventiv damit behandelt werden, und Patienten natürlich, die auch eine Risikoverstärkung in ihrer Geschichte haben, wie beispielsweise Autoimmunerkrankungen wie einen systemischen Lupus erythematodes oder andere vergleichbare Autoimmunerkrankungen, die diese chronische Inflammation in sich tragen, die dürfen auch primärpräventiv damit behandelt werden. HIV-Infektionen und auch schwere psychische Erkrankungen wie die Schizophrenie oder bipolare Störung gehören auch mit zu diesem Kreis dazu. Das ist eine sehr intensive Ausdehnung eigentlich der Indikationsstellung für eine Statingabe im primärpräventiven Bereich, den wir da gerade erfahren haben. Das gilt es jetzt erst einmal umzusetzen.
Die Statine sind ja immer wieder in Verruf geraten wegen möglicher Nebenwirkungen. Es gab sogar Warnungen. Ist diese Angst überhaupt berechtigt?
In der Tat, die Statine haben keinen besonders guten Ruf. Wenn man einen Patienten vor sich sitzen hat und ihn erstmalig mit der Einnahme eines Statins konfrontiert und die Empfehlung ausspricht, das zu tun, dann bekommt man häufig sehr viel Gegenwind und Skepsis entgegengebracht. Es ist allerdings so, dass mittlerweile durch so viele Jahrzehnte die flächendeckende Anwendung von Statine dann dazu geführt hat, dass wir eine sehr, sehr breite Datenbasis haben, dass diese Präparate sehr sicher sind und sehr wirksam sind. Und dass sämtliche Bedenken, die zwischenzeitlich mal aufgekommen sind, ob es jetzt nun die Demenz ist, ob es Krebserkrankungen sind, die die Statine möglicherweise auslösen, ob es Hirnblutungen sind, die haben sich alle nicht bestätigt. Das kann ganz eindeutig festgelegt werden durch die großen Meta-Analysen von den Studien und von den vielen, vielen Milliarden Patientenjahren, die Patienten jetzt sozusagen exponiert sind mit Statinen. Es gibt einen Aspekt, den man sicherlich berücksichtigen muss. Bei hochdosierten, hochpotenten Statinen kann es bei langjähriger Gabe, bei einer entsprechenden familiären Disposition auch zu einer frühzeitigeren Entwicklung eines Diabetes mellitus führen. Das bedeutet jetzt nicht, jeder, der ein Statin nimmt, bekommt einen Diabetes mellitus. Nur die, die langjährig hochdosierte, hochpotente Statine nehmen und die auch eine familiäre Neigung dazu haben, haben ein erhöhtes Risiko. Deswegen sollten die Patienten unter so einer Dauertherapie dann auch eben den HbA1c-Wert regelmäßig untersucht bekommen. Und wenn man dann Hinweise bekommt, dass ein Prädiabetes beispielsweise ab einem HbA1c von 5,7% sich entwickelt, dann kann man zunächst auch noch durch weitere Lebensstilmaßnahmen dagegen steuern. Und wenn es doch irgendwann zu einem manifesten Diabetes mellitus kommen sollte, dann hat man bei jemandem, der eine Atherosklerose-bedingte Erkrankung hat, mit den sogenannten SGLT2-Inhibitoren und auch den GLP-1-Rezeptoragonisten sehr potente und sehr gut wirksame Medikationsklassen in der Hand, die sich eben auch nicht nur positiv auf den Diabetes an sich, sondern auch auf die kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität auswirken, sodass man sagen kann, dass das geringgradig erhöhte Risiko der Statine dann eigentlich per se durch die Wirkung der Statine an sich wieder aufgehoben wird.
Es gibt trotzdem noch weitere Wirkstoffe zur Lipidsenkung, insbesondere wenn Statine vielleicht nicht ausreichen. Welche sind das und für welche Fälle sind die dann vorgesehen?
Häufig ist es so, gerade wenn man einen sehr niedrigen Zielwert vom LDL-Cholesterin erreichen will, dann kommt man mit einem Statin nicht alleine hin. Bei den hochpotenten Statinen wären ja Atorvastatin und Rosuvastatin die hauptsächlichen Substanzen in den hohen Dosierungen, die man anwendet. Man kann dann gut aber einen sogenannten Cholesterinabsorptionshemmer ergänzen. Das wäre das Ezetimib. Und das hat auch insofern eine besondere positive komplementäre Wirkung, als es eben die Cholesterinabsorption aus dem Darm hemmt, wohingegen die Statine ja die endogene Cholesterinsynthese hemmen. Und jeder Mensch hat entweder seinen Schwerpunkt auf der Syntheseleistung des Cholesterins in der Leber oder eben auf der Rezeption im Darm. Insofern hat man, wenn man eine Kombinationstherapie aus einem Statin und Ezetimib auswählt, in der Regel beide Pfade der Cholesterinaufnahme bzw. Synthese auch gleichzeitig blockiert und kommt damit in der Regel auch schon bei den allermeisten Patienten in den Zielbereich, den man erreichen möchte. Es gibt noch eine zusätzliche Substanz, die jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr gut etabliert ist. Das ist die sogenannte Bempedoinsäure. Die wirkt ähnlich wie ein Statin, also auch im Cholesterinstoffwechselzyklus, aber etwas weiter oberhalb von der Ansatzfläche der Statine. Die Besonderheit von diesem Medikament ist, dass es nicht im Muskel verstoffwechselt wird, sondern nur in der Leber und aus diesem Grunde auch besonders für die Menschen positiv sein soll, die eben über muskuläre Beschwerden im Rahmen von Statineinnahme klagen. Dann kann man entweder ganz auf Statine verzichten oder die Statine niedriger dosieren, sodass man immer noch die gute Wirkung davon hat, aber eben weniger oder vielmehr keine Nebenwirkungen.
Sie hatten es am Anfang schon angesprochen. Ein hoher Blutdruck ist ein weiterer Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen. Die letzten Jahre wurde ja auch viel über Zielwerte diskutiert. Verschiedene Fachgesellschaften haben sogar verschiedene Zielwerte angegeben und man hat dann auch leicht den Überblick verloren. Ab welchen Werten sollte man denn etwas tun?
In der Tat ist jetzt im vergangenen Jahr bei der Europäischen Kardiologentagung zur arteriellen Hypertonie eine neue Leitlinie erschienen und es ist eine neue Kategorie eingeführt worden. Zunächst einmal bestehen bleibt die Definition der arteriellen Hypertonie mit einem Blutdruck von über 140 zu 90 mm Hg. Daran hat sich nichts geändert. Aber man hat eine Kategorie davor geschaltet, nämlich bei den Menschen, die einen systolischen Wert von 120 bis 139 mm Hg systolisch und 70 bis 89 mm Hg diastolisch haben. Das wird jetzt als erhöhter Blutdruck kategorisiert. Und man sollte bei den Menschen, die diesen Wert aufweisen, tatsächlich auch nach weiteren Risikofaktorverstärkern schauen, also ob ein Übergewicht oder eine anders gestaltete, irgendwie ungünstige Stoffwechsellage beispielsweise vorliegt. Und dann kann man eben bei diesen Menschen, insbesondere durch zunächst lebensstilbasierte Maßnahmen, versuchen, diesen Blutdruck auf Werte unter 120 zu 70, das wäre halt der ideale Wert, zu senken und versuchen, sie an die Hand zu nehmen.
Das heißt, beim mäßig erhöhten Blutdruck muss man nicht sofort mit Blutdrucksenkern anfangen.
Also wenn er erhöht ist und nicht die arterielle Hypertonie-Grenze von 140 zu 90 mm Hg erreicht, ist das ganz klar so auch formuliert, dass die zunächst lebensstilbasierten Maßnahmen mit Gewichtsreduktion, Sport und auch eine Salzrestriktion beispielsweise sehr positiv sich auswirken können und man damit in der Regel auch schon eine Rückführung dieser Werte in den Bereich erreichen kann, den wir uns wünschen, nämlich unter 120 zu 70 mm Hg.
Wenn das nicht gelingt, welche Medikamente gibt es dann und wann nimmt man was?
Also eine arterielle Hypertonie, die auch wirklich valide bestimmt worden ist, es sind ja Mehrfachmessungen notwendig, nicht nur ein einziger Wert macht da die Diagnose, da würde zunächst eine Kombinationstherapie direkt begonnen werden, bestehend aus einem AT1-Blocker oder einem ACE-Hemmer und einem Calcium-Antagonisten und oder einem Diuretikum. Also aus diesen drei verschiedenen Substanzklassen sollte eine Kombination von zwei Präparaten gewählt werden. Und das Wichtige ist, dass man halt nicht direkt nur ein Präparat auswählt und das maximal dosiert, sondern dass man halt eine niedrigere oder mittlere Dosierung von zwei Substanzklassen sich aussucht, weil man dann eben synergistisch irgendwie an verschiedenen Stellschrauben irgendwie des blutdruckregulierenden Systems im Körper des Menschen eingreift und damit dann auch eine optimale Wirkung entfaltet bei niedrigem Nebenwirkungsprofil. Wenn dann der Blutdruck nach 3 Monaten immer noch nicht so ist, wie man ihn gerne hätte im Zielbereich, dann ergänzt man noch ein drittes von den vorgenannten Präparaten dazu und würde dann eine Dreifachkombination machen und auch diese nicht direkt komplett in die Maximaldosierung hochschrauben, sondern eher mittlere und niedrige Dosierung, um einfach vollumfänglich 3 Systeme für die arterielle Hypertoniebehandlung dann auszunutzen. Ein Hinweis sei mir an der Stelle noch gestattet. Zunächst war es in der Vergangenheit so, dass viele Patienten mit arterieller Hypertonie primär mit einem Beta-Blocker behandelt worden sind. Davon ist man zwischenzeitlich etwas abgerückt, weil man den Vorteil der blutdrucksenkenden Wirkung und auch der kardioprotektiven Wirkung von Beta-Blockern in erster Linie bei Patienten mit strukturellen Herzerkrankungen gesehen hat. Also sprich nach einem Myokardinfarkt oder bei einer manifesten Herzinsuffizienz ist es nach wie vor auch sinnvoll und notwendig, einen Beta-Blocker zu verabreichen. Aber primär nur zur Blutdrucksenkung ist das nicht mehr das Mittel der ersten Wahl und sollte deswegen auch nicht als eines der ersten 3 zu verwendenden Antihypertensiva verwendet werden.
Wir hatten jetzt schon mehrmals das Thema Lebensstil. Gibt es dann noch weitere Empfehlungen oder wichtige Punkte, die Sie unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten?
Genau, ich habe zum einen ja jetzt sehr viel über Lebensstilmodifikation gesprochen und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen nicht ganz besonders bequem. Deswegen möchte ich jetzt vielleicht noch den Zuhörerinnen und Zuhörern einige positive Dinge mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, dass sich herausgestellt hat, dass Kaffeekonsum sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Ereignisse auswirken kann, aber in einem gewissen Rahmen. Also man geht davon aus, dass bis zu 4 Tassen am Tag da ganz gut und protektiv sind und sogar besser, als wenn man gar keinen Kaffee trinkt. Und idealerweise sollte man ihn auch jetzt nicht am Abend komplett konsumieren, sondern eher bis zum frühen Nachmittagsbereich. Was den Alkohol anbelangt, muss man sagen, da gibt es nach wie vor etwas widersprüchliche Hinweise. Wir wissen, dass zwar einzelne Daten anzeigen, dass Herz-Kreislauf-Ereignisse oder auch Erkrankungen sich durch sehr moderaten Alkoholkonsum, insbesondere von Rotwein, etwas reduzieren lässt. Aber leider muss man sagen, dass Alkohol als Zellgift per se die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Malignomen deutlich erhöht und dass deswegen eigentlich diese gute Wirkung auf das Herz sich nicht so 1:1 ummünzen lässt, sondern man weiß, dass eigentlich gar kein Alkohol das Beste für einen ist. Das muss man so ganz klar formulieren und jeder muss das für sich selber entscheiden, in welchem Rahmen er Alkohol zu sich nimmt. Also je weniger, desto besser und am idealsten eigentlich gar nichts.
Es gibt ja von der alten Bundesregierung einen neuen Vorstoß zur Prävention, das Gesundes Herzgesetz. Das hat aber auch für viel Kritik gesorgt, insbesondere auch bei Ärzten und Ärztinnen. Finden Sie diese Kritik berechtigt?
Zunächst einmal muss man feststellen, dass im Gesunden Herzgesetz erstmalig die Prävention aufgewertet werden sollte oder worden ist. Es ist zwar verabschiedet worden, aber ob es jetzt nun umgesetzt wird, ist ja aufgrund der aktuell stattgehabten Neuwahlsituation und der neuen Etablierung des Bundestages nicht ganz klar, was davon jetzt am Ende noch übrig bleiben wird. Also grundsätzlich präventive Maßnahmen zu stärken, macht auf jeden Fall Sinn, weil wir einfach von dieser hohen Krankheitslast der Herz-Kreislauf-Erkrankungen runterkommen müssen. Wir wissen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigsten Todesursachen in Deutschland und in der westlichen Welt darstellen, noch vor den Tumorerkrankungen, dass die Menschen aber, interessanterweise, wenn man sie fragt, wovor haben sie denn mehr Angst, vor einem Herzinfarkt oder vor einem Krebsleiden, die dann immer sagen, das Krebsleiden, habe ich Angst vor. Also diese Bedeutung, die tatsächlich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, die ist bei der Bevölkerung noch gar nicht angekommen. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Risikofaktoren als solche nicht erkannt werden. Die Menschen wissen vielleicht, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, und sie wissen auch vielleicht, ich bewege mich zu wenig oder ich ernähre mich nicht ausreichend und adäquat, wie es in einer herzgesunden Ernährung sinnvoll wäre. Aber das muss positiv verstärkt werden, und zwar nicht nur von den Ärzten. Das ist generell auch eine Aufgabe der Bildungseinrichtungen, der Zugangsmöglichkeiten für jede Person zu entsprechend gesundem Lebensstil inklusive Bewegung und Ernährung. Die Kritik, die vielfach geäußert wurde, ist dergestalt, dass man auch verhindern wollte, dass man den Menschen einfach durch die Verordnung einer Pille, beispielsweise durch Cholesterinsenker, es ermöglicht, ihr Risiko einfach einzustellen und dann einfach danach zu glauben, ich habe jetzt alles im Griff. Das ist natürlich auch ein Trugschluss. Es kann nur einen Zusammenschluss geben zwischen einer Risikofaktoreinstellung, die der Patient, der Mensch selbst durchführt, also die Bewegung und die Ernährung und den Nikotinverzicht. Und dann müsste man nur noch bei denen, wo trotz dieser Maßnahmen, die dann hoffentlich flächendeckend auch greifen, nicht mehr bei so vielen Menschen gucken, okay, jetzt ist trotzdem dieser Maßnahmen der Cholesterinwert noch so stark erhöht und es ist in der Familie frühzeitig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen gekommen. Also sind das tatsächlich die Höchstrisikopatienten oder die Höchstrisikokohorten, die wir dann auch frühzeitig mit Statinen beispielsweise behandeln, um dann entsprechend das Risiko für Ereignisse zu verhindern.
Zum Schluss gehen wir nochmal an den Anfang unseres Podcasts zurück, weil natürlich möchten wir alle wissen, warum Deutschland bei der Lebenserwartung an letzter Stelle steht und die Menschen in der Schweiz durchschnittlich 3 Jahre länger leben. Gibt es dafür eine Erklärung oder macht die Schweiz da einfach etwas besser als wir?
Zu dem Thema haben sich die Autoren dieser Untersuchung, die sie angesprochen haben, auch ganz klar geäußert und haben festgestellt, dass auch gerade in Deutschland, wo wir eine sehr große Investition in unser Gesundheitssystem durchführen und sehr viel Geld dafür ausgeben, leider zu späteren sind, Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und diese als solche auch einzustellen. Und wir eigentlich erst warten, bis die Krankheit der Atherosklerose-Manifestation manifest geworden ist, ob das jetzt ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder eine PHVK ist. Wenn das dann erstmal eingetreten ist, ist im Prinzip der ganze Prozess schon abgelaufen. Also sie haben dann in der Regel nicht nur an einem Gefäßterritorium Atherosklerose, sondern direkt gleich an mehreren, eine sogenannte polyvaskuläre Erkrankung. Und dann zu diesem Zeitpunkt einzusteigen mit einer milden Risikofaktoreinstellung ist nicht mehr möglich, sondern dann muss man maximal therapieren, um den maximalen Benefit auch zu bekommen. Es wäre aber viel, viel sinnvoller, frühzeitiger herauszufinden, wer hat das höchste Risiko und diese Menschen auch individualisiert zu beraten und individualisiert zu behandeln. Das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Dekaden haben werden, auch um die hohe Krankheitslast, die uns jetzt ja vielleicht noch bevorsteht mit der weiter alternden Bevölkerung, mit der Boomer-Generation, auch unter sozioökonomischen Aspekten überhaupt die Ressourcen, die unser Gesundheitssystem zur Verfügung stellt, aufrechtzuerhalten und ja, den Menschen eigentlich mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen und Krankheiten zu verhindern.
Frau Dr. Gebauer, vielen Dank für dieses wirklich spannende und informative Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich auch, Frau Birner.
Vielen Dank auch von mir an dich, Nicola, und an Dr. Katrin Gebauer für das spannende Gespräch. Ich nehme mit, dass es noch viel zu tun gibt. Und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee, denn der ist schließlich gut fürs Herz. Für alle, die sich noch tiefer mit den Herausforderungen und Statistiken zur kardiovaskulären Prävention befassen möchten, den empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder an dieser Stelle, dann mit einer Folge zum Post-Intensive Care Syndrome, also den Spätfolgen einer Behandlung auf der Intensivstation. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.